Das Ding gewöhne ich mich eigentlich nie. Mann, bin doch laut genug eigentlich, gell? Gell? Ja. Also, wir sind von Flensburg wieder da, Valerie und Valera. Heute Morgen sind wir um 4:30 losgefahren, in Freude. Und die Bibel sagt, ich soll trotzdem, wenn ich das getan habe, sagen, ich bin unnützer Knecht, ich habe nur das getan, was recht ist. Gell? Manchmal will man davon, ist es manchmal, denkt man, naja gut, aber so ist es halt. Wenn man dem Herrn dient, soll es so sein, dass man es mit Freude macht und dass man weiß, man bekommt seinen Lohn. Und der Heilige Geist macht es, dass man dann auch Freude hat, auch wenn man wenig schlafen kann ab und zu. So, und da habe ich euch heute jemand mitgebracht, ein Geschenk Gottes. Gell? Ja, also da sagt der Herr, ich sage euch, ebenso herrscht auch bei den Engeln Gottes Freude über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Und ja, also ich war da nicht mit einverstanden, dass er kommt, weil ich wusste, er will nicht. Und Gottes Arm ist aber nicht zu kurz. Also mein Geschenk ist es nicht, es ist ein Geschenk Gottes, weil ich wollte es nicht. Ich habe schon jahrelang die Arbeit getan und habe gesagt, okay, wenn einer nicht will, dann hat es keinen Sinn. Aber es stimmt nicht. Gott macht, was er will. Ne? So, Amen. Und Genesis 15, Vers 6, da steht, da hieß er noch Abram. 15, Vers 6, erstes Buch Mose, 15, Vers 6. Ich hoffe, dass ich das auswendig weiß, ja. Abraham glaubte Gott und das rechnete ihm zur Gerechtigkeit an. So, und Jonas glaubte Jesus oder glaubt Jesus und das hat ihn jetzt gerechtfertigt, hier vorne zu stehen und auch Zeugnis zu geben. So, und ich habe noch selten jemanden gesehen, der so abgeht wie er. Weil in letzter Zeit heißt es da, keiner sage, erkenne Gott. Denn alle, die sich zu Jesus bekehren werden, Gott erkennen. Das ist eine andere Sache. Wir leben in der Endzeit und ich merke, dass der Herr keine Zeit hat mit dem Blumentopf. Das geht gleich ab. Ne? Und wer weiß, was Kolostrum ist? Ich glaube, Krankenschwester wissen das, Kolostrum. Vormilch. Ja, das ist die erste Milch. In dieser Milch ist alles drin. Das, bei den Kühen heißt es Peace-Milch und das ist Kolostrum. Und da ist alles drin, Protein, Vitamine, ist weniger fetthaltig, enthält Fetttropfen, beladen mit Leukozyten. Also das ist ein Wunder Gottes. Und ohne Schwangere gibt es keine Kinder. Ist es wahr? Also ihr müsst also schwanger werden, um dass ihr Kinder gebären könnt. Das ist eine geistliche Schwangerschaft, die wir haben müssen. Und diese Kolostrum, diese Milch wird gebildet durch geistige Schwangerschaft. Ne? Das heißt also, wenn wir jetzt das wollen, von ganzem Herzen, dass Menschen in das Reich Gottes hineingeboren werden, seid ihr schwanger. Und dann werdet ihr vom Heiligen Geist befruchtet, insofern, dass ihr Salbung weitergibt, dass Menschen sich bekehren können. Komm, Jonas, du kommst nach vorne jetzt und da gibt es ein Zeugnis, seid ihr so aufgeregt, gell? Ja, überhaupt nicht. Hat ganz schweißnasse Hände. Oh.
Komm. Also, hier, Jonas. Ja, hallo. Also, erstmal für alle, die mich nicht kennen. Ich bin Jonas und ich bin jetzt seit 5 Monaten schon. Echt? Ja, März. Seit November. Ganz schön lange Zeit schon. Und ich bin heute mal hergekommen, um Zeugnis zu geben über meine Bekehrung. Weil ich das wichtig finde und das auch immer gerne mache, weil ich das so ein bisschen, wenn ich das erzähle, dann kommt das immer noch mal hoch und das ist wirklich wundervoll. Ja, also, aber wichtig ist vorher zu sagen, bevor ich jetzt so die Story erzähle, ist es auch wichtig zu erwähnen, wer ich vorher war, bevor, sage ich mal, das alles passiert ist und mein Leben eine komplette Kehrtwende genommen hat. Genau. Und ja, also ich hatte ein relativ schweres Schicksal. Ich habe früh meine Mutter verloren mit 9 Jahren Und davor war eigentlich alles gut. Ich muss auch dazu sagen, davor, ich wurde nie christlich erzogen. Ich hatte kein christliches Elternhaus, stand auch nie wirklich in Kontakt mit Gott. Der einzige Punkt mein ganzes Leben über war halt quasi einfach nur, dass ich immer gedacht habe, dass meine Mutter noch da ist und dass ich hoffe, dass es ihr gut geht, da wo sie jetzt ist, nach dem Tod. Und das war aber auch nicht, dass ich da spezifisch an den Himmel gedacht habe, sondern das war einfach nur so dahingesagt. Genau, daraufhin ist dann auch mein Vater in üble Drogensucht verfallen, hatte dadurch auch von der Seite aus keinen Halt mehr so wirklich. Und ja, dann hat das so alles seinen Lauf genommen. Ich habe dann mit 13 angefangen, Zigaretten zu rauchen. Mit 14, 15 habe ich angefangen zu kiffen, jeden Tag. Habe auch dann im Laufe der Zeit extrem viele Drogen genommen, viele verschiedene Drogen. Habe mich da ganz übel reingeritten, hatte viel Pech mit einem falschen Umkreis. Und dann ging das alles nach hinten los. Habe dann auch angefangen, wie das mit der Sucht nun mal so ist, dass man dann halt viel lügt, viel betrügt. Habe sogar meinen eigenen Vater dann irgendwann verarscht, habe meine besten Freunde beklaut. Ganz viele sündige Sachen, ganz viele Sachen, wofür ich mich jetzt im Nachhinein auch wirklich sehr schäme. Und ja, genau. Dann hat mein Papa die Brit kennengelernt von Arka. Kennen Arka? Ist das hier so? Okay, genau. Von Arka. Die Mutter, das ist ja meine Stiefschwester, durch die ich jetzt hier im Endeffekt den Kontakt hatte. Und dann hat sich das alles irgendwie so ergeben, dass mein Vater gesagt hat, weil er gemerkt hat, dass es bei mir wirklich bergab ging, weil ich dann jetzt nach meiner 10. Klasse hatte ich gar nichts mehr gemacht gehabt. Also ich saß nur rum zu Hause, habe auch extrem viele Videospiele gespielt. Also bei mir hat sich wirklich so eine starke Mediensucht entwickelt, dass ich jeden Tag 10, 11 Stunden gezockt habe. Ich habe mir keine Arbeit gesucht, konnte das natürlich immer so als Ausrede nutzen, so, ja, ich suche mir was, aber habe es im Endeffekt nicht gemacht. Ich habe alles aufgeschoben, konnte mir den ganzen Tag irgendwas reinballern und dann war der Tag auch cool, weil ich die ganze Zeit gezockt habe, halt das, was mir in dem Moment Spaß gemacht hat. So. Ja, und dann hat mein Papa mir angeboten, mach das so, komm, geh da hoch, weil das kann nicht so weitergehen. Und ich, nö. Habe ich keinen Bock drauf. So, wollte ich nicht, weil ich sitze da, kiff den ganzen Tag, zock den ganzen Tag Videospiele und da wird mir gesagt, geh da hoch und du hast nicht mal ein Handy. Hatte ich natürlich richtig Lust drauf und habe das wirklich sehr abgestritten. Über ein Jahr ging das, wo ich mir gesagt habe, nee, das mache ich nicht, weil das ist wirklich, nee, das, ich habe wirklich gedacht, mein Leben endet, wenn ich da hochgehe. Also das war so, das kann man sich vorstellen, wie ein kleines Baby, was auf dem Boden liegt und mit den Arm und Beinen strampelt die ganze Zeit, weil es unbedingt da bleiben möchte, wo es gerade ist, weil ich mir gedacht habe, so, das, nee, das will ich einfach nicht. Und dann war das tatsächlich so, dass ich irgendwie nach einem Jahr dann, habe ich dann doch angerufen bei AK und habe gesagt, so, ja, das war auch kurze Zeit, nachdem die bei uns waren, wo wir umgezogen sind, dann hatte ich meine erste eigene Wohnung. Das war jetzt vor 6 Monaten, 7 Monaten, hatte ich da eine eigene Wohnung. Und da ging das dann natürlich nochmal richtig los. Da hatte ich mehr Freiheiten, konnte, mein Vater hat mich nicht mehr kontrolliert, dann ging es richtig ab. Und dann habe ich aber doch gesagt, okay, ich rufe an. Habe angerufen, habe gesagt, ich komme, habe aufgelegt und 5 Minuten später war das so, was hast du getan? Und das war wirklich ganz schlimm, dass ich mich dann sehr dolle, ich habe mir wieder Ausreden gesucht, habe das natürlich alles tricky gemacht, wollte nicht hoch so, habe dann mein Zimmer nicht aufgeräumt, beziehungsweise meine Wohnung, das war eine Einzimmerwohnung, schon möbliert, ganz klein, aber hat ausgereicht und habe dann kein Geschirr mehr gewaschen, habe keine Wäsche mehr gewaschen, hatte nicht mal mehr ein sauberes T-Shirt, damit ich sagen konnte, aber ich kann doch nicht gehen, weil wie soll ich das denn machen ohne Klamotten, das ganze Zimmer ist dreckig, ich kann doch jetzt nicht einfach abhauen. Ja, im Endeffekt war es dann so, dass meine Stiefmutter, Arkas Mutter, dann nach einer Woche kam und wollte mich dann eigentlich mit meinem Papa nach einer Woche besuchen, um zu gucken, wie es läuft. Ich war noch gar nicht da. Ich war immer noch zu Hause, habe immer noch mein Ding gemacht. Und dann war das im Endeffekt so, dass ich mich doch dazu entschieden habe, hochzufahren. Aber da muss ich auch ganz klar sagen, das ist, weil da hatte ich jetzt oft, wo ich das Zeugnis gegeben habe, Leute, die dann doch gesagt haben, das ist ja aber schon eine Charakterstärke, du warst ja gar nicht so schlecht, das ist schon stark, dass du das gemacht hast, aber da muss ich sagen, es wäre cool, wenn das so wäre, aber im Endeffekt ist es alles Gottes Gnade. Also das ist, ich wollte das nicht, ich habe da angerufen und 5 Minuten später habe ich alles dafür getan, dass ich das nicht mache. Und dann, also da hatte Udo schon recht, so wie er gesagt hat, dass ich das, also auf gar keinen Fall wollte ich da hoch. Und dann bin ich hier hochgekommen, Hab die erste Woche noch Zigaretten geraucht, wo mein Papa dann auch noch da war. Und als er dann weg war, ging es erst so richtig los. Da kam ich dann das erste Mal in Kontakt mit Gott in meinem ganzen Leben, jetzt nach 18 Jahren. Da habe ich dann morgens ein paar Mal Bibel mitgelesen und natürlich, man hört die Gespräche mit, wenn man über Gott redet. Und das war so voll neu für mich und ich habe das überhaupt nicht gecheckt, habe gar keine Ahnung gehabt, über was die da reden, konnte es auch irgendwie nicht fühlen. Das war so, die standen alle voll hinter mit dem Herzen auch und ich war so, okay, cool, so, aber habe das nicht wirklich gefühlt. Und dann war quasi der erste Moment, wo ich das erste Mal im Gottesdienst war. Da war ich mit Udo, seinem Sohn Jonas, bin ich zusammen mit noch ein paar anderen aus dem Haus, bin ich in den Gottesdienst gegangen, weil Jonas unbedingt wollte, dass ich mal sehe, wie so ein Gottesdienst abläuft, damit ich da mal so einen Eindruck von kriege. Aber das Ding war, wir haben genau an dem Tag einen Film geguckt und Jonas schon, oh, da kommen wir rein, Überraschung, wir gucken einen Film, gibt keinen Gottesdienst, und er hat schon komplett Panik geschoben und hat sich gedacht, oh, warum genau jetzt, warum gucken wir heute einen Film? Aber im Endeffekt war das genau das Richtige und Gott wollte das so, sorry, weil das war ein Film, der hat auch sehr gut zu meiner Situation gepasst. Das war über die 1970er, die Jesus People Revolution, ich weiß nicht, ob man davon gehört hat, genau, richtig, wo quasi die ganzen Teenager ihre Erlösung in den Drogen gesucht haben, aber Jesus ist halt die einzige Erlösung. Und das war so, dass ich im Film saß und es war eine Stunde. Und eigentlich war alles cool, ich habe so den Film geguckt, war interessant. Und dann innerhalb von einer Minute wurde mir so warm, dass ich von der Stirn geschwitzt habe und es hat wirklich also tropfend, so innerhalb von einer Minute, bam, und auf einmal. Und ich hatte so Angst in dem Moment, das war so, so ein unwohles Gefühl, so eine ganz schreckliche Erfahrung einfach. Das war so, oh, was passiert hier? Und ich habe das Gefühl gehabt, alle gucken mich jetzt an und mir ist so warm und es ist doof. Und dann bin ich auch rausgegangen, habe gesagt, ich muss auf Klo, obwohl ich gar nicht musste, weil ich musste erstmal runterkommen. Wie gesagt, ich wurde ja nie christlich erzogen. Ich hatte gar keine Ahnung, was das ist. Ich war so komplett überfordert mit der ganzen Situation. Und ja, dann war das im Endeffekt das erste Mal, wo Gott mich so berührt hat, mäßig. Und genau das gleiche Erlebnis hatte ich dann ein paar Wochen später, wo wir in Cottbus waren, beim Konzert von Udos Familie. Da war auch schon so, dass ich mich da dann ein bisschen mehr mit Gott auseinandergesetzt habe, mich darüber informiert habe, was war das, was ging da in mir ab. Und dann hat sich das halt alles irgendwie ein bisschen erklärt und da hatte ich dann aber wieder dieses Gefühl. Und das war quasi in dem Moment der Moment der Bekehrung. Also das war so, ich saß in dem Publikum und die haben gespielt, auch wieder so nach einer halben Stunde, nach einer Stunde, und eigentlich war alles normal, die Musik war cool, war eine entspannte Stimmung und zack, innerhalb von einer Minute, mir wurde wieder warm und ich habe gemerkt, jetzt schwitze ich wieder, und dann hatte ich wirklich eine optische Illusion, das war so, es wurde alles heller und es wurde so schön. Und das war aber nicht mehr diese beängstigende Wärme, dieses Schlimme, dieses Unwohlsein, was passiert hier jetzt, sondern es war so, boah, das ist so cool und ganz entspannt. Und ich beschreibe das immer am besten, Udo kennt das, der Wassertropfen. Das war so, in dem Moment ist mir wirklich wie so ein Wassertropfen auf die Stirn und hat mir neues Leben eingehaucht. Und das war so, dass ich aufatmen konnte. Und es war so, und dann war es alles cool irgendwie. Und in dem Moment hat sich dann meine Welt wirklich um 180 Grad gedreht. Also das war, dass ich dann auf alle meine Probleme, die ich hatte, auf alles Schlimme, was mir passiert ist mit meiner Mutter und mit den Drogen und alles Üble, was ich getan habe, das war so, dass ich da jetzt aus einem anderen Blickwinkel drauf gucken konnte. Und es war einfach wunderschön. Das hat sich angefühlt, als ob ein riesiger Rucksack mit Backsteinen drin mir einfach von den Schultern genommen wird und ich mich endlich mal wieder aufrichten kann. Und das ist ja auch noch nicht so lange her. Das ist jetzt 3 Monate her, 4 Monate. Und ich weiß tatsächlich noch, wie ich mich vorher gefühlt habe. Und das war wirklich durch diese Drogen und das ganze Alleinsein, dieses Isolieren, waren da wirklich auch viele depressive Gedanken, die sich dann hochgebracht haben, wo ich auch probiert habe, mit Freunden zu reden, mir Hilfe zu suchen. Aber im Endeffekt war es so, dass ich da halt wirklich 3-4 Mal die Woche dann abends saß, am Fenster eine geraucht habe und mir gedacht habe, so, das ist doch kein Leben. Was machst du hier? Und warum kippst du dich jetzt nicht einfach zur Seite, zack, und dann, cool, so, dann war's das. Ja, das war schon eine üble Zeit. Und verglichen zu damals war das wirklich so, ich habe mich 2-3 Jahre lang wie eine laufende Leiche gefühlt. Also das war jeden Tag für mich, war einfach aufstehen, irgendwie die Sinne betäubt, weil sonst diese depressiven Gedanken wieder kamen, und dann gezockt, um Zeit zu vertreiben, wieder ins Bett. Wieder aufgewacht und genau das gleiche, 2 Jahre lang jeden Tag, wie eine Maschine, zack, zack, zack. Und jetzt bin ich hier und habe mich bekehrt und es fühlt sich an, wirklich wie ein neues Leben. Also als ich gedacht habe, ich komme hoch und mein Leben endet hier, war es so. Aber ich habe gedacht, es geht so, aber es ging so. Ja, Amen. Und das ist wirklich etwas, was ich nicht beschreiben kann. Also das ist, auch wenn ich das meinen Freunden erzähle, ich habe ja immer noch den gleichen Freundeskreis, ich will das denen sagen, ich will das denen verkünden, ich will denen beschreiben, was mit mir passiert. Aber diesen Moment, den ich da hatte, den kann man nicht, also das geht nicht. So, ich kann mich dumm und dusselig reden, ich könnte hier 2 Stunden lang reden, ich könnte es nicht auf den Punkt bringen, es geht nicht, das ist nicht möglich. Und das ist eigentlich schade, weil meine Freunde sind nicht bekehrt, meine beiden besten Freunde, beziehungsweise der eine schon, aber eher so, geht so. Und der andere halt gar nicht. Und die waren halt immer sehr für mich da. Und ich will, dass die, nicht nur, dass ich mit denen dann im Himmel sein kann, sondern einfach, dass die das erleben und dass die wissen, worüber ich rede, damit sie das verstehen können. Aber es ist irgendwie schwierig und im Endeffekt muss Gott das machen. Ja. Genau, und das ist quasi meine Bekehrungsstory. Und im Endeffekt ist das, was ich jetzt dazu abschließend sagen kann, in so einer Art Fazit, dass Gott mir wirklich mein Leben gerettet hat. Und das ist alles Gottes Gnade. Meine Arbeit auch noch? Mit Kick, meinst du? Und mit Deichmann. Ja, also gut, dann habe ich mich bekehrt und eine Woche später wollte ich mir dann auch irgendeinen Job suchen, weil ich gemerkt habe, okay, irgendwie ist jetzt alles anders. Ich habe auf einmal auch übel Lust, was aus mir zu machen. Das Leben ist mir nicht mehr scheißegal, sondern ich bin jetzt ein Gotteskind und ich muss jetzt muss ich was machen. Und dann wollte ich losgehen und bin in jeden Laden reingegangen in Harrislee und habe einfach meine Bewerbung abgegeben, weil ich ja kein Handy hatte. Man konnte das ja nicht online machen irgendwie. Und dann bin ich reingegangen und habe gesagt, ja, brauchen Sie jemanden? Und das war ein Donnerstag, wo ich das gemacht habe. Und dann gehe ich zu Kick rein und die sagen mir, am Samstag kannst du anfangen. Ich so, preis den Herrn, mach ich. Und dann gehe ich da rein am Samstag und alles geht los. Und da war dann tatsächlich auch schon die erste Prüfung. Das war 5 oder 6 Tage nach meiner Bekehrung. Und da stehe ich den ersten Arbeitstag, muss erstmal nur aufbügeln und Sachen ins Lager räumen und mache das und öffne die Tür hinten zum Lager, stelle das Paket ab, guck nach da und dann steht da eine offene Zigarettenschachtel. Ich habe aufgehört zu rauchen nach 5 Jahren und dann steht da eine offene Zigarettenschachtel, die Tür war offen, ich hätte nur noch eine nehmen müssen, raus und der Teufel hat mich gehabt. Und das war wirklich krass, weil wenn man sich das, welcher Mensch lässt seine Zigaretten offen stehen? Keiner, das macht keiner. So, und dann bin ich aber wirklich, also ich habe abgestellt, hab mir das angeguckt und sofort wieder raus. So. Und dann ist mir erst in den Kopf gekommen, was ist jetzt gerade passiert? Was soll das? So, ich war komplett okay, krass, und dann habe ich weitergemacht. Genau. Und dann hieß es, dass ich auch erstmal da 3 oder 4 Wochen arbeiten muss, bis ich an die Kasse darf. Im Endeffekt durfte ich am 2. Tag an die Kasse, weil die zu mir gesagt haben, dass sie das spüren bei mir irgendwie, dass ich Gas geben möchte und dass da irgendwas anders ist und dass sie mir auch vertrauen. Und dann habe ich das gemacht, habe dann auch nach 1 Woche schon den Tresorschlüssel und den Ladenschlüssel gekriegt, um den Laden aufzumachen. Genau, das war dann da bei Kick, richtig. Hab dann jetzt, wo ich mir eine Ausbildung suchen möchte für dieses Jahr, weil habe ich nicht, logischerweise. Und will ich jetzt auch haben, einfach damit ich was habe. Ist ja wahrscheinlich klar, warum ich eine Ausbildung machen möchte. Und möchte die jetzt aber nicht bei Kick machen und wollte woanders hin. Und habe mich überall beworben, bei Mercedes, bei allen möglichen Sachen. Und dann gehe ich mit Arka zusammen in City Park in Flensburg. Und dann gehen wir in den Deichmann rein und auf einmal spricht mich die Mitarbeiterin an, weil ich mir Einlegesohlen gekauft habe, spricht mich die Mitarbeiterin an und sagt, ja, also wir haben hier immer Lust auf Auszubildende, du kannst gerne kommen und kannst das gerne machen. Und ich so, ja, okay, war erst noch so ein bisschen abgeneigt, weil ich eigentlich Schuhverkäufer, weiß ich jetzt nicht, wollte ich eigentlich nicht machen. Und hab mir dann so gedacht, ja, okay, kannst ja mal die Telefonnummer da lassen. So, hab mir dann auch eine Bewerbung geschrieben, bin dann 1,5 Wochen später bin ich dann wieder mit AK zusammen wieder da rein und habe halt die Bewerbung abgegeben in einer richtigen Schriftlichkeit, Bewerbungsmatte und gebe die ab. Der Chef ist da, begrüßt mich, sagt, ja, freue mich, alles cool. Ich habe schon gesehen, die Nummer lag da, ich wollte eigentlich anrufen, aber gut, dass du jetzt hier bist, freut mich. Und dann gehen wir raus und 5 oder 10 Minuten später kriege ich einen Anruf. Ja, hier ist nochmal der Chef, möchten Sie Probearbeiten? Und ich so, ja, okay, klar, können wir ausmachen, wann machen wir das? Und dann jetzt im Endeffekt hat sich rausgestellt, dass mein Chef, wo ich beim Probearbeiten viel mit ihm auch geredet habe, mein Chef ist auch Christ und kann mich daher sehr gut verstehen, hat eine ähnliche Vergangenheit, hat auch mit 18 bei Deichmann angefangen und hat auch viel in seiner Jugend Probleme gehabt mit Drogen und Zigaretten rauchen und Party machen und nicht aus dem Knick kommen. Und im Endeffekt passt das alles jetzt sehr gut. Bin dann jetzt auch hingegangen, habe mich mit der Chefin unterhalten. Und das ist ja bei uns auch immer so ein Problem. Wir haben ja überhaupt keine Technik. Also so gar nicht. Wir benutzen ja gar nichts. Kein Fernseher, kein Handy, kein Computer. Zum E-Mails checken gehe ich immer in die Bücherei, weil geht ja nicht anders. Und das ist tatsächlich bei vielen Ausbildungsplätzen war das ein Riesenproblem. Also es waren viele Leute, die gesagt haben, das geht nicht. Heutzutage, das ist nur noch alles online. Das funktioniert so nicht mehr. Und ich so, ja, okay, schade. Und aber bei Deichmann war das so, dass sie gesagt haben, das ist richtig cool. Und die finden das super. Und der Chef meinte zu mir, diese Ausbildungsberichte, Protokolle, die man wöchentlich machen muss, hat er zu mir gesagt, kannst du ein Papier von abgeben? Ich scanne die ein für dich und dann mache ich das für dich. Und ist mir da voll entgegengekommen und fand das richtig super, dass wir das so machen. Was ich auch sagen muss, dass das wirklich, wenn man das so denkt, ohne Technik, also ich bin da ja wirklich selber über mich schockiert, dass ich damit so gut klarkomme. Also es ist wirklich so, dass ich ja einen kompletten Nervenzusammenbruch hatte, als ich darüber nachgedacht habe, dass ich nicht mal ein Handy habe, wenn ich jetzt umziehe. So, ganz, ganz schlimm. Aber tatsächlich ist es wirklich, das ist ein Segen, keine Technik zu haben. Weil ich habe in der ersten Zeit hatte ich angefangen, Gitarre zu spielen. Gut, habe ich jetzt schon wieder zur Seite gelegt, weil ich habe sehr viel vor jeden Tag. Und wenn ich das immer so in Relation stelle, ich habe früher so viel Zeit gehabt und habe eigentlich nichts gemacht, weil ich die ganze Zeit nur gedaddelt habe, irgendwie gezockt habe. Und jetzt habe ich dieses Zocken nicht mehr und habe gar keine Zeit mehr für gar nichts. Ich mache viel mehr Sport, ich bin viel kreativer, einfach viel lebensfroher. Und das ist so super alles. Und ich muss auch sagen, für das neue Leben, was Jesus mir geschenkt hat, ist es so, jeden Computer der Welt in die Tonne, alle Zigaretten verbrennen, einfach alles weg. Also das, was ich jetzt habe bei Udo zu Hause, das würde ich für nichts auf der Welt hingeben. Das ist wirklich schon wundervoll. Ja. Hat man gar nicht gemerkt, dass ich aufgeregt war, oder?
Ja. Er hat eine Gabe, der Kleine, hat eine Gabe. Das merkt ihr schon, gell? Ja, ja. Das ist ja, der kriegt es gleich in diese Milch, das ich eigentlich kaum aussprechen kann, in diese komische Milch. In die erste Vormilch bekommt er das, in die Kolostrum-Milch hat er das, dass er jetzt schon mitgeht. Und vor allen Dingen ist es so, er wundert sich, dass Türen und Toren aufgehen, die Leute es bewundern, dass er zu Hause seinen Chef hat gesagt, endlich mal einer, der klar im Schädel ist und die ganze Zeit rumzockt und einer, der das abgibt, sogar von Mercedes hat er jetzt sogar eine Nachricht bekommen, weil er könnte wahrscheinlich auch bei Mercedes anfangen, weil die das auch cool finden, dass er keine Technik hat. Also es ist genau andersrum. Also das beweist, dass Gott Türen aufmacht. Ne? So, und da heißt es da, 5. Mose, 6, Vers 5. Ich mal gucke, was ihr für eine Übersetzung habt. Ah, die Kraft, ja, das ist wieder für die Schwaben. Gell? Da gibt es die Kraft und Gedanken. In der Originalübersetzung heißt es, mit all deinem Vermögen. Aber für die Schwaben, die haben es dann umgeschrieben, Kraft, naja, das kann man mal so und so sehen. Ne? Und Gedanken, das ist ja noch, gibt es auch, habe ich auch schon gelesen, die Übersetzung. Aber Vermögen, ei, das tut weh. So, und wenn man das in der Kraft hat, für dich heißt es, Jonas, mit deinem Vermögen. Ne? Das kriegst du gleich in die erste Milch. So, und die meisten kriegen das nicht in die erste Milch. Ne? Kraft und mit all seinen Gedanken, ne, das kannst du auslegen, wie du willst, ne? Aber mit dem Vermögen, ei, das tut weh. So, und dann heißt es da, Lukas 14, Vers 33. Gucke, was für eine Übersetzung, ob das stimmt. Lukas 14, Vers. Oh, ja, also bei mir steht es besser. Nur was der Schlachter, ist doch egal. Also man kann ja schon das so interpretieren. Man muss halt im Deutsch verschiedene Bibelübersetzungen, um dass man aufs Richtige kommt und dann so die Mitte. Ne? Da heißt es, darum kann keiner von euch mein Jünger sein, wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet. Ja, was heißt es, auf den Besitz verzichten? Das kann man natürlich auslegen, wie man... Bitte? Alles entsagen, naja gut, aber auf den ganzen Besitz verzichtet. Was heißt das? Das heißt, wir haben keinen Besitz, um uns wichtig vorzukommen, sondern wir haben Besitz, damit wir mit diesem Besitz Jesus dienen können. Das ist ein Unterschied. Ne? Also wir haben ein Haus, wo ich mich wohlfühlen kann, aber dieses Haus soll dienen. Deswegen musste der Jonas am Anfang auf der Couch schlafen, gell? Die erste für, ich glaube, 3 Wochen oder so. 3 Wochen hat er auf der Couch geschlafen, weil das Haus überfüllt ist bei uns. Ne? Dann habe ich gesagt, auf der Couch muss er schlafen. Jetzt hat er ein eigenes Zimmer und wenn Besuch kommt, muss er das Zimmer räumen und muss bei Jonas schlafen. Oder muss wieder auf die Couch schlafen, das ist Bedingung. Also, und ich kann auch mein Schlafzimmer hergeben, wenn Besuch kommt, weil das einfach so ist. Weil es geht ja nicht um mein Schlafzimmer. Es geht auch nicht um mein Wohnzimmer. Es geht auch nicht um mein Auto. Das ist nicht mein Auto. Das ist ein Quatsch. Das Auto ist, dass ich halt eben im Esel, dauert es ein bisschen länger, da wäre ich wahrscheinlich unterwegs, so 3-4 Tage. Und deswegen fahre ich halt ein Auto, dass ich schneller da bin. Und wenn es weg ist, preist den Herrn, wenn ich es immer brauche. Aber solange das da ist, und ich weiß schon, wenn ich ein Auto irgendwie kriege, da kriege ich schon Angst, weil das Ding habe ich bestimmt nicht, um die Ecke zu fahren. Und wenn es ein gutes Auto ist, weiß ich, da muss ich weit fahren. Also das, da brauche ich nicht mal Prophet zu sein, das ist einfach so. Und auf seinen ganzen Besitz verzichten. Und wenn wir in die Apostelgeschichte gehen, ganz am Anfang, das gehört auch zu dieser Milch, zu der ersten Milch, alle wurden von Furcht ergriffen, das meine ich nicht einmal. Also, wo sind wir denn? Halleluja. Ja, alle wurden von Furcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Also er ist bei uns, dann erlebt er natürlich gleich, dass jemand kommt mit einem wirklichen Sarkom im Gesicht. Das ist schlimmer wie Krebs, das ist ein Knorpelkrebs, gibt es 3000 verschiedene, hat den schlimmsten. Und das habe ich schon von ihm weggeschnitten und die können ja das ganze Gesicht wegschneiden. Und er weiß, dass wenn er kommt zu uns, dieser Schorsch, er wollte hochkommen, weil er weiß, wir sind seine letzte Chance. Wenn sie dann noch, irgendwann ist es vorbei. Kann den Kiefer nicht mehr bewegen, braucht immer Magensonde, kann sich nicht mehr ernähren. So, Wunder, er war in Heidelberg, ist es nichts mehr. Also er braucht keine Bestrahlung, kommt er nach Hause, es ist gut. So, das erlebt er in dieser Peace-Milch. Er erlebt Wunder. Mein Sohn, 4 Jahre alt, ich habe ein Fahrrad, das war sein Fahrrad. Da hat er mich ja gefragt, Ruben, ist es mein Fahrrad? Ja, das ist dein Fahrrad. Ich möchte das Fahrrad verschenken. Das kannst du verschenken. Das ist dein Fahrrad. Hat er sein Fahrrad verschenkt. Und Kelly sagt, sag mal, bist du bekloppt? Der verschenkt sein Fahrrad. Ist das sein Fahrrad? Das ist sein Fahrrad. Und wenn er das verschenkt, seid doch stolz auf ihn, dass er sein Fahrrad verschenkt. Das muss er zu Fuß gehen. So, und dann, dann ging er eine Zeit lang zu Fuß und dann hat er aber die Erfahrung gemacht, sein Opa hat dann, ohne es zu wissen, ein besseres Fahrrad zusammengebaut und dann bekam er ein besseres Fahrrad. Das war seine Erfahrung. Piesmilch. Ne? Also diese Kolostrummilch hat er schon bekommen in die Wiege. So. Und du, Bernd, hast damals angespart für dieses Gebäude und dann sagt der Herr, verschenk die Kohle. Und du hast gedacht, ne, also irgendwie habe ich mich da richtig, ich kann mir so richtig denken, wie er geguckt hat, wie Don Camillo, ja, irgendwie, ich kann mich ja verhört haben. Und immer wieder, Bernd, unterstützt mit deinem Geld irgendetwas. Ich weiß, das waren das keine Kämpfe, ein bisschen Kämpfe waren, so, da hast du gleich gesagt, ab mit der Kohle, so ein bisschen.
Ich wusste, wenn wir es weggeben, der Herr wollte, dass wir es weggeben, damit wir das hier bekommen.
Also Hintergedanken hat er wieder gehabt, wie immer. Naja, gut. Also, trotzdem hat es geklappt. Ne? Also, er ist so, wie er ist. Ich liebe ihn so, aber ne, er hat es. Ne? Und er hat dann tatsächlich es billiger bekommen und ohne Anzahlung. Ja, seine Erfahrung. Und das hat mein Ruben schon gemacht mit 4, diese Erfahrung. Und diese Erfahrung ist für uns wichtig. So, und Wunder. Und dann, und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Diese Erfahrung macht er auch. Weil er lebt bei uns in der Gemeinschaft. Er hat gesagt, die nächsten 4 Jahre will er bei uns bleiben. So hat er mal gesagt, so, das gefällt ihm, das ist toll. Ne? Warum nicht? Kann er. Ne? Und wenn er dann weitergeht, ich finde noch nicht immer, dass es ein Blumentopf ist. Ich finde, das ist normal. Dort ist der Segen Gottes verheißen, wo Brüder in Einheit zusammen wohnen. Und wenn er das in die Milch bekommt, wird er das irgendwo anders auch wieder tun. Der geht dann weg und sagt dann, komm, und wird wieder was Neues bilden. Aber wenn er es in die Milch bekommt, sonntags in die Gemeinde, Samstag noch Gebetsversammlung und ansonsten, wenn man die Tür abschließt, besser, dass alle draußen bleiben. Das ist mein Privat. Das ist Privatsphäre. Hast du das gelesen? Mit all deinem Vermögen. Das haben wir alle nicht in die Piesmilch bekommen, alles nicht in die Kolostrummilch bekommen. Zu mir haben sie damals gesagt, ja, mit der Apostelgeschichte, das war nicht von Gott, dass die sich in der Häuser getroffen haben. Die wurden dann vertrieben, dass sie das Evangelium weiter, weil sie alle Angst hatten, das kam mir so vor, dass ihre Häuser auch voll werden. Ne? Dann braucht man irgendwie so ein Hirngespinst, dass man die Leute vertreiben muss dann, dass es nicht von Gott war. Deswegen wurden sie vertrieben. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das ist ein Beispiel für uns. Und dann, sie verkauften, haben Gut, gaben davon allen jeden so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt ihres Herzens. Also eine Sekte, wie sie besser nicht sein kann. Ja? Und wisst ihr, warum wir nicht so leben? Ich kann euch das sagen. Würden wir so leben, würden wir als Sekte betitelt werden. Erstmal, sie haben alles gemeinsam, da stimmt was nicht. Und dann sind sie noch einfältig. Also auch noch blöd. Einfältig ist ja im Endeffekt negativ belegt. Wenn ich sage, der ist okay, der ist ziemlich, also wenn ich sage, Bernd, der ist ziemlich schlicht, blöd ist er nicht, ne, also der ist nur schlicht, ne, also, ne, ja, also es ist schon ein bisschen negativ belegt, einfältig oder der ist einfältig, dann kann man alles erzählen. Ja, aber es ist so, uns kann Gott alles erzählen, weil wir einfältig sind. Aber natürlich zu ihm hin. Nicht den Menschen. Jesus sagt, er offenbarte sich nicht den Menschen, weil er wusste, was im Menschen ist. Also einfältig war der garantiert nicht.
aber einfältig im Endeffekt insofern, den Willen Gottes zu tun und einfältig deine Kohle wegzugeben, die du gespart hast für das Gebäude. Also wenn das nicht schlicht ist. Ja, ja, er wollte sehen. Ja, 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 gut, ja, er kennt ja die Bibel, ja, ja, klar, der weiß, was ihm zusteht. Ja, naja, gut, ich bin nicht ganz so schlau wie du, ich bin einfach einfältig. Ja, das macht ja aber nichts, ich bin so mehr schlicht. Super, oder? Das macht ja nichts, ne? So, und da heißt es da, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Lukas 18, Vers 17. Also, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, also schlicht, einfältig, der wird nicht hineinkommen. So, und dann machen wir kleine Theologen. Ich will dann aus dem Jonas, dann werde ich es die nächste Zeit so ein kleiner Theologe machen. Ne? Da hat er keine Ausstrahlung mehr, der weiß alles ganz genau. Und das ist nicht von Gott. Und das ist von Gott. Und das kann ich nicht so sehen. Also Chief Joseph, das ist ein Indianer von der Nez Perce, hat sich bekehrt. Das wie er hieß, ja, Chief Joseph. Und er sagte, warum schickst du deine Kinder denn nicht in die Schule? Er sagt, das macht er nicht. Weil dort lernen sie, über Gott zu streiten. Und das kennt er in seiner Kultur nicht. Über Gott lässt sich nicht streiten. Ja. Und oft ist es so, wenn sie dann zu solchen Jüngerschaftsschulen gehen, dann lernen sie wirklich, sich mit anderen zu streiten. Der eine hat zu mir gesagt, Udo, ich brauche Jüngerschaftsschule. Ich sage, wie stelle ich das denn vor? Ja, geht man auf die Schule und so. Ich sage, du hast doch voll Meise. Man hole jetzt jemanden, der behindert ist. Da kenne ich gerade jemanden. Dann putzen wir den Hintern ab. Denn wir wickeln ihn, kümmern uns um ihn Tag und Nacht. Dann hast du deine Jüngerschaftsschule. Was? Ja, ja. Wichtig mit dem gespitzten Mund, das kann ich mir nicht vorstellen. Jüngerschaftsschule ist etwas zu tun, praktisch zu werden. Wir sollen nicht nur lieben mit Worten, sondern auch in Tat. Und da haben wir das gemacht. Und er hat dann gesagt, ich kann das nicht. Und ich mit meinem großen Maul wieder, das habe ich ab und zu mal, das muss ich wirklich zugeben, das mache ich. Und für mich war es ganz schwer, jemand im Endeffekt zu wickeln und eben die Exkremente da wegzumachen und so. Und das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Also für mich, ich habe das erste Mal gemacht. Bei meinem Sohn habe ich immer eine Nasenklammer gehabt, wo am Anfang. Und dann war das ein erwachsener Mann. Und das sieht schon anders da aus. Und dann habe die Kinder immer auch noch Katsches gegeben zum Essen. Ich habe das zwar verboten. Und wenn Katsches da waren, die waren dann auch in der Windel. Das ist dann auch toll, ne? Ja, und dann habe ich gewindelt, habe ihn Zähne geputzt, habe ihn gewaschen und habe das durchgezogen, weil ich sagte, das sehe ich als Jüngerschaft, das gehört auch mit zur Jüngerschaft. Und der viele sagt, das kann ich nicht. Ja, das kann ich auch nicht. Das kann keiner von uns. Außer du willst es. Und Gott gibt dir die Legitimation dazu. Sind wir dazu fähig? Jeder von uns ist dazu fähig. Auch wenn wir es uns nicht vorstellen können. Aber wollen wir das überhaupt so? Ja, wie man so. So, und das muss auch in die erste Milch. Das muss er gleich wissen. Ich stehe mit dem Saxophon da, ich spiele Saxophon. 5 Minuten später baue ich ein Erdhaus. Dann macht man einfach, keine Ahnung. Dann predigt man, dann bedient man die Gäste. Dann fährt man irgendwo hin, hat vielleicht auch einen prophetischen Eindruck, betet für jemanden, der wird heil. Alles möglich. Und da heißt es da, und Gott gibt den Geist ohne Maß. Unbegrenzt. Das gehört auch in die Milch.
Das ist kein, das ist ja für einige Leute schon feste Nahrung. Nee, es ist Milch. Das ist die erste Milch. Das ist nicht immer die Milch, die dann kommt, sondern das ist die Vormilch. Ja, und das brauchen wir. So, auch das sollst du wissen. Wir begrenzen uns selbst. Gott begrenzt uns nicht. Das sind wir, die uns begrenzen, weil wir nicht glauben, dass Gott einige Dinge tun kann, die wir uns nicht vorstellen können. So, und dann war das dann so, ich komme ja aus einer betuchten Familie, und dann ging es ums Erbe. Naja, gut. Und dann hieß es da, Udo, von Christen, von denen ich ja eigentlich Achtung habe, du musst dein Erbteil, dein Pflichtteil einklagen. Ich sage, ja, wie meint ihr das denn? Mein Vater hat mich doch enterbt, weil ich Christ geworden bin und angeblich bin ich eine Sekte und die unterstützt dann nicht und so. Ja, aber dir steht es zu. Die Bibel sagt, der Tod steht mir zu. Aber mein Erbe ist im Himmel. Nein, es steht dir zu. Und da habe ich gesagt, wenn du mir das in der Bibel zeigst, dann gehe ich damit um. Und sie konnten mir das nicht im Neuen Testament zeigen, weil es im Neuen Testament nicht steht. Einer aus der Volksmenge bat Jesus, Meister, sag meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir teilen. Er erwiderte ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Schlichter bei euch gemacht? Dann sagt er zu den Leuten, gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Denn der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass ein Mensch aufgrund seines großen Vermögens im Überfluss lebt. Auch da ist es wahr. So, und meine Aufgabe ist es nicht, vor Gericht zu ziehen, weil mir das zusteht, sondern wenn es mir zusteht, muss ich nicht vor Gericht ziehen, wird der Herr es mir geben. Und da fängt unser Denken an. Und ich sage, das gehört auch in die Milch. So, Steffi zum Beispiel, ihr Mann hat sie damals betrogen und ihr stand so einiges zu. Und ich habe gesagt, im Römer steht, vergelte nicht Böses mit Bösen, sondern Böses mit Guten, gib Raum für den Zorn Gottes. Und Udo, aber da ist schon eine Taschenpfändung draus, er war selbstständig und hat überhaupt nichts gezahlt. Ich sage, aber mit dem Mann hast du zusammen gelebt, über Jahre, und jetzt verklagst du ihn. Biblisch gesehen geht es nicht. Und dann rief sie beim Anwalt an und sagt, also der Pastor hat gesagt, ich soll auf alles verzichten. Sind Sie verrückt? Wir haben doch alles schon geregelt. Er sagte, nee. In der Bibel steht, vergelte nicht Böses mit Bösen, sondern Böses mit Guten. Ich will von dem nichts. Ich ziehe alles zurück. Puh. Der Anwalt war ich mal fertig. Das ist klar. Das ist ein Anwalt. Aber es war ein christlicher Anwalt. Es waren zwei. Einmal ein Freund von mir, der gesagt hat, das hat er noch nie erlebt. Und dann noch ein anderer Anwalt hat auch gesagt, das kann nicht sein. Nun, sie hat es verzichtet, er kam sofort, hat sich das unterschreiben lassen, war ja klar, hat er viel Geld gespart. Und dann wurde sie in kurzer Zeit Witwe, übernatürlich, er ist gestorben in dieser Zeit. Und der Anwalt hat gesagt dann, also ich sehe, dass bei Ihnen Gott ist. Weil er konnte sich das nicht vorstellen, dass das alles so ging. Und sie war dann Witwe, weil sie hat gesagt, sie kann das biblisch nicht sehen, sie scheiden zu lassen. Sie reicht die Scheidung nicht ein, auch wenn das so ist, wie es ist. Sie hat es nicht gemacht. Er wollte sich nicht scheiden lassen, weil er dann seine finanzielle Lage, also das Geschäftliche, muss er dann aufdecken. Das wollte er auch nicht. Und dann ist er mit 40 das Herz stehen geblieben, einfach so im Schlaf. Und sie wurde dadurch Witwe und hat dann auch Witwenrente bekommen. Und dann war dann immer noch so etwas, da war dann noch
Das ist also unglaublich. Da war noch mit dem Haus etwas, Bürgschaft, wo sie unterschrieben hat. Das ging über 30.000. Und es kam immer, 30.000 Mark waren das also auch Geld. Und sie hat schon Angst gehabt, den Brief aufzumachen. Da sagt Geli, weißt du, wenn das Gott so gemacht hat, dann macht er das anders da auch so. Und er sagt, mach auf. Vielleicht ist da gar nichts mehr drin, da steht Zoll 0000. Das wurde einfach getilgt und keiner weiß, warum und wieso. So, also, das sind Dinge, die man nicht versteht, die du mit dem normalen Verstand nicht ermessen kannst, und doch sind sie wahr. Weil seine Gedanken sind über unsere Gedanken, seine Wege sind über unsere Wege. Und sein Wort kommt nicht leer zurück, sondern bewirkt das, wozu er es ausgesandt hat. So, und da kannst du denken, was du willst. Ich hätte auch nie gedacht, dass der zum Glauben kommt. Habt ihr gehört, was das für ein Schluri war? Ne? Der wollte gar nichts. Das ist ja so, einen brauchst du nicht zu bringen. Ne? Wenn du einen Hund zum Jagen tragen musst, kannst du ihn daheim lassen. Ja, dann hat man zum Jagen getragen, auf einmal geht er los. Ne? Beißt dich noch, dass du loslässt und rennt. Ne? Ja, so. Und deswegen, es gibt kein Schema bei Gott. Und deine ganze Erfahrung, alles das, was ich gemacht habe, ich arbeite, ich glaube 28 Jahre in dieser, also mit diesen Problemen. Heute sind sie ein bisschen anders, heute kommt noch die Mediensucht dazu. Früher waren es nur Drogen, es ist heute noch problematischer. Das nützt alles nichts. Gott steht darüber. Grau, mit deiner Erfahrung hättest du dich versündigt. Ich hätte ihn nicht angenommen. Ne? Weil ich gedacht habe, er will ja nicht. Aber das spielt für Gott überhaupt keine Rolle. Wenn der Vater zieht zu seinem Sohn, der kann sich sowieso nicht wehren. Ne? Nur, es kommt darauf an, wie geht es dann weiter? Lassen wir sie dann, wie er schon sagt, im Regen stehen? Oder begleiten wir sie? Sind wir für die Leute da? Oder hat sich bekehrt und dann geben wir Zeugnis und dann irgendwie kriegt er die richtige Milch nicht. So, und die richtige Milch ist einfach dafür da, dass er diese Abwehrkräfte die hat, um dieser Welt zu widerstehen. Und da kommen Dinge, das ist ganz klar. Auch er, da kommen auch noch Dinge. Nur, ich bin davon überzeugt, der geht da durch. Ja, weil er die richtige Milch bekommen hat. Und nicht so eine verwässerte Milch. Ne? Wir können alles machen, es ist alles nicht so schlimm. Sünde, naja, der braucht noch ein bisschen, lass ihn. Ne? Nein, aufhören damit. Gerade gehen. Gnade in Anspruch nehmen. Ende der Durchsage. So, und das ist halt eben der Punkt. Glauben wir das? So, und die Privilegien, Lukas 17, Vers 10. Haben wir Privilegien? Ja, Lukas 17. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. So, und das soll unsere Einstellung sein. Ich komme nicht von Flensburg hergefahren, weil ich beweihräuchert werden will. Also, du kommst von so weit her. Ja gut, das hat mir der Herr aufs Herz gelegt. Da könnt ihr gar nichts dafür und ich auch nicht. Es ist Gnade. Und wenn ich dann hier bin, dann ist es so, nicht weil ich bin nicht hier, weil ich wichtig sein will. Ich bin hier, weil Gott mich treibt. Und ich habe gesagt, du kommst gleich mit, du fängst an zu dienen und du gibst Gas. Und wenn du ein Wort hast, dann liest du das vor, man kann dich danach berichtigen. So, ne? Gib Gas, lass dich vom Heiligen Geist leiden. Glauben wir denn, dass der Heilige Geist ihn leidet? Ich glaub's. Deswegen habe ich auch keine Angst davor, wenn er was sagt. Das wird schon richtig sein. So, aber wenn du einen Kontrollgeist hast, dann hast du Angst davor, was er sagt. Und ihr seid doch schon erwachsene Christen, ihr seid ja schon länger dabei, ihr könnt es doch unterscheiden, ist doch nicht schlimm. Unsere Kinder haben mit 10, 11 und 12 schon gepredigt. Heute predigt der Ruben und der Jonas nicht mehr, schade. Ich habe früher gut gepredigt. Ich habe in die Gemeinde getan, ich soll predigen, ich soll kommen vor und predigt. Und ich habe die Bibel aufgeschlagen, habe vorgelesen und habe gepredigt. Und also das Letzte, das Schönste, was war, Psalm 117, hat Ruben so viel Auslegung gehabt, das habe ich noch nie erlebt. Das sind zwei, das ist unglaublich. Psalm 117 hat er 20 Mal ausgelegt, ne? Weil das war der kürzeste. Ne? Aber er hat es fertig gebracht. Ne? So, aber das ist halt eben der Punkt. Ich sage mal so, Kinder haben uns etwas zu sagen, weil auch Kinder den Heiligen Geist haben. Und da müssen sich die Erwachsenen mal hinsetzen und müssen mal den Kindern zuhören. Weißt du, diese Erfahrung müssen die Kinder auch mal machen. Dass nicht nur die Erwachsenen reden, sondern dass die Erwachsenen den Kindern die Ehre geben. Ja. So, und ihm wurde der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Das ist Genesis 15, Vers 6. Da hieß er Abram. Da hat er gar nichts gemacht. Er hat Gott geglaubt. Er hieß noch nicht immer Abraham. Er hieß Abram. Er glaubte dem Herrn. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Das ist Gerechtigkeit, dass wir glauben an Jesus Christus. Das ist unsere Gerechtigkeit. Und irgendwann, wo die Verheißung erfüllt war, dass seine Frau den Isaak geboren hat, dann war es so, dass er dann den Namen Abraham bekam. Erst dann. Also wenn der Glauben sich erfüllt, da gab es ja noch ein Szenario, also das Szenario ist ja schlimm, Sarai hat dann auch noch ihn auf seine Magd losgelassen, hat gesagt, sie hat nicht geglaubt, dass sie mehr Kinder empfangen kann, weil ihr Mutterschoß war erstorben, also sie hat also gewusst, also das geht ja überhaupt nicht mehr, eine Frau weiß das ja, und hat gesagt, aber um das jetzt ein bisschen nachzuhelfen, da wollen wir mal ihn zu der Hagar. Ne? Und er hat gesagt, nein, mache ich nicht. Sondern er hat gesagt, naja, so schlecht sieht die auch nicht aus. Gehen wir mal da rein. Ne? Ich habe ja noch die Legitimation von der Frau. Also er hat sich eigentlich versündigt. So, und sie hat sich auch versündigt, weil sie nicht glaubte. Ihm wurde das als Gerechtigkeit angerechnet. Ihr konnte das nicht als Gerechtigkeit angerechnet werden, denn sie hat es nicht geglaubt. Und trotzdem war Gott so barmherzig, dass noch ein Isaak auf die Welt kam. Also da sehen wir ja, wie barmherzig auch der Gott im Alten Testament ist. Man könnte ja sagen, also die haben nicht geglaubt, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Geht nicht. Und 13 Jahre später wurde sie schwanger. 13 Jahre später. Sie musste lange warten. Und dann sagt sie zu Abraham, schick die weg, weil sie sah ihn da rumtollen. Es war wahrscheinlich ein kernlicher Junge und hat gesagt, er macht meinem Junge Konkurrenz. Echt? Und dann schicken weg. Und da kommt der absolute Hammer. Abraham war erschüttert. Und er geht zu Gott und erwartet jetzt, dass er sagt, erschlag sie. Und was hat Gott getan? Tu das, was deine Frau gesagt hat. Also witzig ist es nicht. Und seitdem haben wir Theater mit den Arabern. Ne? Sie hassen sich. Dieses ganze Theater, das ist der Grundstock des Theaters, das wir haben. Weil sie Gott nicht geglaubt haben, dass er übernatürlich Dinge tun kann. Über unseren Verstand hinaus. Was dabei rauskommt, das sehen wir jetzt. Die Houthis schießen dann Schiffblatt, ne? Im Roten Meer. Wenn das Ding hochgeht, da gibt es nichts mehr im Roten Meer. Ich glaube, ich weiß, Tonnen von Düngungsmitteln sind darunter. Ne? Ja, so, das passiert. So, und wenn wir wirklich mit Jesus gehen und glauben, dass er übernatürlich, wirklich übernatürlich, natürlich Dinge tun kann, dann tut er es. Aber ich bitte euch nicht im religiösen Wahn. Immer die Kirche im Dorf lassen. Ne? Nicht so durchdrehen. Natürlich, übernatürlich.
Ganz natürlich, übernatürlich. Wir lachen viel, wir machen viel Spaß, aber weil das natürlich ist. Und aus dieser Natürlichkeit entsteht Übernatürlichkeit. Unnatürlich, da gibt es nichts Übernatürliches. Unnatürlich, übernatürlich geht nicht. Das ist ja unnatürlich. Das ist religiös. Religiöse Menschen sind ein Krampf. Das ist furchtbar. Werdet nicht abgedreht. Glaubt natürlich, übernatürlich, dass Gott Dinge tun kann. Und er wird es tun. Redet euch nichts ein. Macht euch nicht zu Gott. Macht euch nicht zu, so wie ich, zu Maßstab, dass ich sage, das wird sowieso nichts mit dem. Beschämend für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, dass da so ein junger Mann steht und so feurig ist und die Gnade verstanden hat und Zeugnis gibt und Gott ihm die Türen öffnet, egal wo er hinkommt, hat er Gunst bei Menschen. Beschämend für mich, dass ich da gesagt habe, nö, das will ich nicht. Stellt euch das vor. Und dann stehe ich vor Gericht oder vor dem Preisgericht Jesus und sage, du, der wäre zu Gott gekommen. Gut, ich denke, er wäre auch anders zu Gott gekommen. Gott braucht mich nicht. Aber es ist doch schön, dass er es trotzdem zugelassen hat, dass es bei uns geschehen ist. Also ich habe dazu nicht viel getan, außer dass er kam und dass er bei uns sein kann, dass wir mit ihm im Endeffekt Gemeinschaft haben. Dem Ochsen soll man keinen Maulkorb anlegen. 1. Korinther 9, Vers 9. Was bedeutet es denn? Denken wir wirtschaftlich, dann kannst du gleich daheim bleiben. Wenn du für Gott denkst, darfst du nicht wirtschaftlich denken, sondern das ist oft unwirtschaftlich, was du tust, und irgendwo bekommst du dein Lohn, denn Gott bleibt uns nicht schuldig. Das hat Bernd gleich verstanden, deswegen hat die Kohle gleich hergegeben. Ne? So, und was ich jetzt denke, dem Ochsen keinen Maulkorb anlegen. Na gut, der Ochse dreht im Endeffekt im Kreis und dann frisst er, um dass er drehen kann. Ne? Aber er bleibt nicht still und frisst alles auf. Ne? Sondern wenn er so viel, dass er Kraft hat, das zu tun, was Gott für ihn bereitet hat. Und manche nehmen das, ja, wir müssen richtig ansammeln. Gell? Das stimmt nicht. Du sollst das Rad Gottes drehen. Ne? Und nicht fressen, dich vollfressen mit dem, was er dir gibt und dich wichtig vorkommen und einen gesellschaftlichen Stand haben. Und so ein Blödsinn. Wir haben uns bekehrt und mit unserer Bekehrung haben wir jeglichen gesellschaftlichen Stand aufgegeben. Wir sind Himmelsbürger, wir sind über dem gesellschaftlichen Stand. Und was du tust, das macht dich nicht besser. Sondern was du tust, der Glaube an Christus macht dich gerecht und nicht das, was du tust im Beruf. Das ist uninteressant. So, wir sind Brüder, wir sind Geschwister. Egal, ob du ein apostolisches Amt hast, ob du Lehrer bist, ob du Prophet bist, ob du Evangelist bist. Wir sollen miteinander umgehen wie mit Brüdern. Keine Macht ausüben, bitte, unter uns Geschwister. Sondern wir sind Geschwister. Und das muss auch in diese Muttermilch. Wenn er nämlich diese Abstufung bekommt, wie es in der Welt ist, dann macht er das auch dann irgendwann mal. Und da hast du viele Gemeinden, die haben das so in die Milch gekriegt und die latschen auch so durch die Gegend. Und damit will ich nichts, aber auch gar nichts zu tun haben. Weil das ist nicht Wort Gottes. Das ist nicht Wort Gottes. Sondern man muss empfinden füreinander. Das, was Bernd gesagt hat, fühlt ihr mich, bin ich entfernt von euch? Haben wir nicht Gemeinschaft? Versteht ihr? Das ist ihm ein Anliegen. Für ihn wäre es schlimm, wenn er sagt, ja, Bernd, du bist auf einem höheren Niveau wie wir. Also, wir haben Angst vor dir. Also, wenn du schon kommst, oh, oh, oh. Ne? So, also das wäre für ihn ganz schlimm. Nein, er sagt, ich möchte, dass ihr das Zeugnis gebt, dass er mich empfindet. Das hat er damit vorhin gesagt. Das ist sein Anliegen. Und Karen möchte das auch unter den Schwestern. Und das ist doch das, was die Gemeinde ausmacht. Und das gehört alles in diese Kolostrummilch. Das sind Proteine, geistliche Proteine, ja, die Vormilch, die diese Neugeborenen brauchen. Vorbilder, Gleichgesinnte. Halleluja, das sagt man ja auch in der Politik, Gleichgesinnte, na ja gut, das wünschen sie sich, funktioniert in 100 Jahren nicht. Und wenn es funktionieren würde, wäre es schlimm, weil die Bibel nicht stimmen würde. Also es ist gut, dass es nicht funktioniert. Ja? Und es heißt, das sage ich immer wieder im Philipper, wenn es also Ermahnung in Christus gibt, Zuspruch aus Liebe. Eine Gemeinschaft des Geistes. Ja, herzliche Zuneigung. Und Erbarmen. Dann macht meine Freude dadurch vollkommen. Juhu! Ja, Freude, dass ihr eines Sinnes seid. Einander in Liebe verbunden, einmütig und einträchtig. Dass ihr nichts aus Ehrgeiz, nichts aus Prahlerei tut, sondern in Demut schätze einer den anderen höher als sich selbst. Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das des anderen. Ist es nicht schön? Ist es nicht schön? Aus dem Grund heiraten wir ja. Weil wir das ja, wir, also ich muss ja ganz ehrlich, das suchen wir in uns, dieses Bewusstsein des Paradieses, das uns verloren gegangen ist durch die Sünde, durch den Sündenfall, haben wir in uns. Und es hat jeder Mensch da draußen in sich. Und jeder der da draußen ist, sehnt sich danach. Und wenn du das lebst, dann bist du Licht. Und dann werden sie kommen, weil sie sich danach sehnen. Das ist etwas da drin, was zugemüllt ist. Und manchmal auch durch Religiosität. Und manchmal auch durch Sorgen. Das ist 1. Petrus, werft alle Sorgen auf. Ne? So. Und ich sage mal so, wir sollen unsere Sorgen auf demütig euch unter die mächtige Hand Gottes und werft eure Sorgen auf ihn. So heißt es da. Wir sollen uns demütigen. Aber wir sind so hochmütig und wollen unsere Sorgen selber tragen. Sind wir denn blöd, sag mal? Ist doch blöd. Ist doch blöd. Demütigt euch. Ich lese es mal vor. So, und ich denke einfach, ich möchte auch langsam, ich könnte ja bis morgen früh noch, gell, ihr wisst ja, das soll ich ja nicht. Viele haben vielleicht schon einen Braten in der Röhre und ich weiß auch, dass meine Schwester so gut kocht, die muss heim, ich weiß es, ich habe prophetischen Eindruck. Naja gut, und ich weiß auch, das Eis war wieder billig. Naja gut, also da wollen wir nicht drüber reden. Das gibt auch Eis, das ist ab und zu mal im Sonderangebot. Da habe ich habe einen Freund, der guckt da drauf und gutes Eis. Halleluja. Ja, denn Gott tritt den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Beugt euch also in Demut unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht, wenn die Zeit gekommen ist. Werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Seid nüchtern und wachsam, euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. Leistet ihm Widerstand in der Kraft des Glaubens. Gell? Und wisst, dass alle Brüder auf der Welt die gleichen Probleme haben. So, soll man wissen. Also wir sind nicht alleine, gell? Aber alle müssen wir da durch. Und ich sage mal so, das ist das, was Bernd gesagt hat, ganz zum Schluss. Und das gehört auch in diese Milch. Wenn ihr das nämlich tut, Dann haben wir den Epheserbrief. Ich will mal kurz surfen. Also das ist immer ja, man kann surfen in der Bibel. Wisst ihr das? Ja, okay. Ja, aber da muss man ab und zu mal lesen, gell? Eine Taste drücken, das geht ja nicht. Da muss man auch mal lesen. Da heißt es da, seine Geschöpfe sind wir in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Also das heißt also, wir müssen gar nichts tun. Es ist ja schon vorbereitet. Mose sagt einmal zum Herrn, lass mich deine Wege erkennen, sodass ich dich erkenne. Ne? Und das sagen wir ja auch. Herr, lass uns deine Wege erkennen, sodass wir dich erkennen. Und wenn wir das tun, dann sind wir auf der richtigen Spur. Nur es kann dann sein, dass auch einiges zu uns gesagt wird durch den Heiligen Geist, das uns nicht gefällt, das uns noch im Wege steht, diesen Willen zu tun. Und ich denke, ihr seid bereit dazu. Und heute Morgen, ich sage mal, es ist schon Mittag, heute Nachmittag, es ist schon noch 12, heute Nachmittag ist die Zeit, schwanger zu werden. Wollt ihr schwanger werden? Wollt ihr geistlich schwanger werden? Wollt ihr Kinder sehen, die dort hineingeboren werden? Wollt ihr das? So, und wenn ihr das wirklich wollt und diese Kolostrum-Milch wirklich auch austeilt, vorlebt, und wenn ihr die Kolostrum-Milch hier habt, da sehnen sich die Menschen danach, weil sie schmeckt angepasst auf den, der hier reinkommt. Macht kein Schema, sondern geht mit jedem individuell um, weil Gott geht mit jedem individuell um. Oh Mann, also Worte sind das Wahnsinn. Na? So, und wenn ihr, Gott macht euch auch empathisch dafür, weil diese Kolostrum-Milch ist genau angepasst für jeden Einzelnen. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, es ist alles gleich, da ist alles gleich drin, aber die DNA, die ist Jesus. Und wenn er die weitergibt, diese DNA, und ich sage euch, dass dann die Menschen auch kommen, weil sie sehnen sich danach. Sie sehnen sich danach. Deswegen hat man ja geheiratet auch. Man heiratet, weil man sich so einen Hafen wünscht. Man heiratet, weil man sich so Geborgenheit wünscht. Man heiratet, weil man ja einfach denkt, das ist die Erfüllung. So irgendwie instinktiv. Ne? Und ich muss sagen, bei mir ist meine Frau jetzt 3 Wochen weg da. Ich habe sie auch noch zum Flughafen gefahren. Also für mich ist das schon schlimm. Aber ich gönne es ihr aus Liebe, weil ich meine Frau liebe. Das ist immer, dass sie einfach mal diese Erholung hat, auch ohne den anstrengenden Grau. Ne? Weil ich kann sehr anstrengend sein. Ne? Ne? Klar. Und, aber ich fahre nur eine Woche. Ich sage, du fährst die ganze Zeit. Ne? Du bleibst da und genießt das. So, und das ist Liebe, dass man auch loslässt. Dass man dem anderen etwas gönnt. Dass man für den anderen da ist. Dass man den anderen achtet. Versteht ihr, es sind so viele Dinge da drin, die Menschen sehnen sich danach, dass man ihm Würde gibt. Würde in Christus. Dass der Bub Würde hat in Jesus. Das ist mein Bruder. Und ich habe da mal einen gehabt, der hat gesagt, ja, da muss ich noch die das Fersengeld verdienen. Ich sagte, das gibt es bei Christus nicht. Der ist bekehrt, das ist ein Kind Gottes. Er atmet dieselbe Luft wie ich. Das ist alles okay. So was gibt es nicht. Zwischen mir und ihm gibt es keinen Unterschied. Und das muss einfach klar sein. Das muss einfach klar sein. Er muss sich wohlfühlen und keine Angst haben. Oh, da kommt er wieder, der Heilige. Da, ne, oh, ne, ja, noch, noch. Oh, der ohne Fehler, der ohne Fehler und falsch. Oh, ja. So, und so soll es nicht sein. Ich sage, da kommt wieder der Unheilige, der Grau. Da kommt er wieder. Das wäre ja auch schlecht. Also ein bisschen ein Mittelmaß soll es schon sein. Und er hat mal zu mir gesagt, ich will das ja gar nicht sagen, Udo. Ich sage, ja, was will ich mir denn sagen? Ich will das gar nicht sagen. Ich sage, ja, was denn? Ja, ich sehe dich ein bisschen wie ein Opa. Ich sage, was siehst du? Was? Heute Morgen um 5? Ich sage, du spinnst wohl. Sehe ich aus wie ein Opa? Nein, jetzt sehe ich aus wie ein Opa. Ja, ich sage, das kann ja nicht wahr sein. Er sagt, ja, er wollte es ja gar nicht sagen. Ich sage, sag's doch, ja, du bist für mich wie so ein Opa. Ich sage, Opa. Herzlichen Glückwunsch. Aber gut, auch das muss ich akzeptieren. Ich bin der Opa. Dankeschön. Aber so ist es halt, er ist ehrlich, ne? Und er wollte es auch gar nicht aussprechen. Ich war um 5 hellwach. Naja gut, aber es ist ja auch wirklich wahr, ich bin ja auch schon Opa, es hat ja auch schon Oma und Opa, aber das sich zu hören so, das ist eigentlich... Gut, und jetzt bin ich halt der Opa in Christus. Ist auch nicht schlecht, oder? Also ich habe von Vätern gelesen, aber von Opas in Christus habe ich nicht gelesen. Und deswegen lehne ich es eigentlich auch ab, aber ich nehme es an. Na? Gut, also der Opa beendet jetzt hier die Predigt und geht wieder als Opa nach Flensburg. Und lebt sein Opa-Leben in Christus aus, gell? Also, habt noch einen schönen Sonntag.